Die Freude des Königs. So hat unser Bruder Kurt die Predigt überschrieben, die wir heute lesen dürfen. In Basel hatten sie übrigens fast 2 Jahre Pause zwischen dieser Predigt und der letzten über Psalm 20, die wir gehört haben. Nun, Hebräer 11 spricht von den Vorbildern im Glauben. Im letzten Abschnitt bekommt man vor Augen geführt, wie diese Männer und Frauen des Alten Testaments eine ganze Menge von Schwierigkeiten und Leiden erduldeten und wie der Glaube ihnen half, sie zu ertragen. Der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt uns dann zum Abschluss und zeigt, wie wir, ebenso wie diese Vorbilder, unsere Widrigkeiten und Leiden so ertragen können, dass wir nicht ermüden und in unseren Seelen nicht ermatten, nämlich indem wir auf Christus blicken. Aber wie geht das, auf Christus blicken? Wie können wir auf eine Weise auf ihn sehen, dass wir dadurch gestärkt werden im Glauben und Müdigkeit und Entmutigung überwinden können? Natürlich, indem wir ihn in der Bibel betrachten und studieren. Ein Weg, das zu tun, ist, ihn in den Psalmen zu suchen und zu erkennen. Die Psalme sind Gebete und Lieder, die in vielerlei Weise eine Hilfe für uns sind. Sie helfen uns, so zu beten, wie es Gott gefällt. Sie helfen uns, unserem Glauben, unserer Freude und vor allem auch unserer Not und Klage Ausdruck zu geben. Sie sind aber noch mehr als das. Sie sind auch prophetische Offenbarungstexte, die uns den Christus vorankündigen und abbilden. Sie sind auch seine Gebote. Bei einigen der Psalmen ist es sehr deutlich, dass eigentlich nur der sündlose Christus so beten kann. Zum Beispiel Psalm 7. Schaffe in mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Unschuld soll mir geschehen. Psalm 17, du erprobst mich und findest nichts Böses an mir. Oder Psalm 18, der Herr handelt an mir nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände vergilt er mir. Und wenn Jesus betet, dann tut er das oft mit den Worten der Psalmen. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist Psalm 22, den er am Kreuz zu beten beginnt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Psalm 21, den wir heute miteinander betrachten, bildet die Zwiesprache des Herrn mit dem Vater im Himmel ab. Zwar hat der König David den Psalm verfasst, und wahrscheinlich hat David, wenn er vom König spricht, zuerst einmal an sich selber gedacht. Aber wir wissen, dass der Sohn Gottes der wahre König ist, der kommen soll und der, dem David schon versprochen wurde. Darum sollten wir, wenn wir den gleichen Psalm lesen, zuerst immer den Christus im Blick haben. In zweiter Linie gilt das, was da gesagt wird, auch für uns, die wir in Christus sind. Der Herr hat sein Leben für uns gelebt, hat alle Gerechtigkeit an unserer Stelle erfüllt. Und darum erst können wir auch so beten, wie es in Psalm 17 heißt, du prüfst mich und findest nichts Böses an mir. Doch lasst uns für einen Moment die Umgebung des Psalms aus der Vogelperspektive betrachten. Dann können wir erkennen, dass die Psalmen 19 bis 22 eine Bewegung beschreiben. Der König David, der diesen Psalmen betet, hat einen Kampf vor sich. Der König Israels hatte den Auftrag von Gott, für sein Volk zu sorgen und für seine Freiheit zu kämpfen. Und darin ist er das Vorbild für Christus, unseren König, der für uns gegen die Mächte der Finsternis kämpfte und sie besiegt hat. Die Psalmen vor und nach dem 21. scheinen die Vorbereitung und den Beginn dieses Kampfes abzubilden. Sie sind die Gebete des Königs und seines Volkes um Gottes Hilfe. Am Ende von Psalm 19 bittet zuerst der König für sich selbst: Vor vermessenen Menschen bewahre deinen Diener, dass sie nicht über mich herrschen, und lasse die Worte meines Mundes gefallen, und das Sinnen meines Herzens gelange zu dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 20 ist dann das gemeinsame Gebet des Volkes für den König. Der Herr erhöre dich am Tag der Not. Der Name des Gottes Jakobs beschütze dich. Herr, hilf dem König und erhöre uns an dem Tag, da wir rufen. Um Psalm 21 ist schließlich das Lob Gottes und die Gewissheit über die Erhörung des Gebets. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt, das Begehren deiner Lippen ihm nicht verweigert. Der ganze Psalm ist ein Lobpreis, ein Ausdruck der Freude über Gottes Handeln, ein Jubel über die Macht Gottes. Er ist gleichzeitig auch ein Ausdruck des Vertrauens des Königs auf seinen Gott. Der Psalm kann in drei Teile gegliedert werden, die alle von diesem Vertrauen sprechen. Der erste Teil, Vers 2 bis 7, spricht von dem Grund für das Vertrauen. Der zweite Teil, Vers 8, spricht von der Sicherheit des Vertrauens. Und der dritte Teil spricht vom Ziel oder von dem Ergebnis, auf das der König vertraut. Wenn du nun sagst, dass du an Gott glaubst, dass du ihm vertraust, dass du mit diesem Vertrauen in die Zukunft gehst, dass du in diesem Glauben ein gutes, christliches Leben führen willst, die Herausforderung und die Schwierigkeiten annehmen willst, worauf gründest du dieses Vertrauen? Der König David hatte für seine Kämpfe eine Armee zur Verfügung. Er könnte auf diese vertrauen, auf Pferde und Wagen, wirksame Waffen und Strategien. Aber er jubelt hier über etwas anderes. Er frohlockt über die Hilfe, das Heil Gottes. Herr, deine Kraft, über deine Kraft freut sich der König. Und wie sehr frohlockt er über deine Hilfe. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Davids Gebet, sein Jubel über die Hilfe Gottes, ist ein Schatten der Gebete des Herrn Jesus Christus. Bevor der Herr in den Kampf für unsere Rettung zog, war er sich schon bewusst, dass der Vater ihm den Sieg bereits gegeben hat. Er war nicht unsicher, wie der Kampf herauskommen würde, weil alles schon in der Ewigkeit, vor Erschaffung der Welt, festgesetzt war. Der Herr Jesus betet mit der Gewissheit, dass er bereits erhört ist. Schon während er in Palästina predigte und sogar viele ihn ablehnten und seine Botschaft von der Rettung nicht annahmen, betete er in Matthäus 11: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Später, kurz bevor er verraten, gefangen genommen und gekreuzigt wurde, betete er mit derselben freudigen Gewissheit für sein Volk. Er betet in der Gewissheit, dass der Vater ihm dieses Volk gegeben hat und dass er für sie das Heil sicher erwerben wird. In Johannes 17: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche und du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist der Herzenswunsch unseres Königs. Und darüber jubelt er, über unser Heil. Es ist zu wenig, wenn in unseren Überzeugungen steht, der König frohlockt über Gottes Hilfe. Das Wort, das da steht, ist Jeschua. Es bedeutet vielmehr Heil. Es klingt auch im Namen unseres Herrn mit, der hebräisch Jehoshua heißt. Der Herr ist Rettung, Heil. Das ist ein erhabener Gedanke, nicht wahr? Dass der Herr Jesus nicht einfach nur für uns sterben musste, etwa weil Gott ihn gegen seinen Willen gesandt hätte. Nein, er bat den Vater darum und er jubelte darüber, dass ihm dieser Herzenswunsch erfüllt wurde, für dich hinzugehen und durch sein Leben und seinen Tod dein Heil zu erwerben. Diese freudige Gewissheit des Heils kommt dann weiter zum Ausdruck im Lobpreis des Apostels Paulus. Was er im ersten Kapitel des Hebräerbriefes schreibt, ist eigentlich ein Gebet. Es ist das Echo des Lobpreises in den ersten Versen unseres Psalms. Anders ausgedrückt, Psalm 21, 2 bis 7 ist der Schatten, den der König Christus vorauswirft. Epheser 1 ist die Verwirklichung. Psalm 21. Herr, über deine Kraft freut sich der König, und wie sehr frohlockt er über deine Hilfe. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt, und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Denn mit Segnungen an Gutem kamst du ihm entgegen. Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Hilfe. Majestät und Pracht legtest du auf ihn, denn zu Segnungen setzt du ihn für immer. Und in Epheser 1 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein, in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, durch Jesus Christus, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das Heil Gottes, für das unser König gebetet, und das er uns erworben hat, beschreibt der Apostel hier so. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das umfasst viel mehr, als wir begreifen können. Der Psalm gibt das Wort wiederholt in der Mehrzahl wieder. Segnungen. Wir können es auch so ausdrücken, dass uns unzählbares Gutes geschenkt ist. So viel Gutes, dass wir ein Leben lang damit beschäftigt sind, es zu erkennen. Der Psalm nennt Beispiele. Einmal das irdische Symbol des Königtums. Eine goldene Krone, das Symbol der guten und makellosen Herrschaft Christi. Dann heißt es, der König erbat von Gott Leben, Länge der Tage, immer und ewig. Das ist das ewige Leben, das Christus als Sohn Gottes selber hat und das er uns erworben und geschenkt hat. Das alles gipfelt in dem größten Gut oder Segen, den wir erhalten können. In Vers 7, du erfreust ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Die höchste Freude unseres Königs ist die, vor dem Angesicht des Vaters zu sein. Seine Gegenwart, seine Gemeinschaft zu genießen. Diese Freude hatte der Sohn Gottes seit Ewigkeit. Aber er hat diese Gemeinschaft mit dem Vater verlassen, hat sich aus ihr verstoßen lassen, damit wir sie schließlich erfahren können. Das ist die Wahrheit, über die wir unser ganzes Leben meditieren und staunen sollen. Wir dürfen die Freude erfahren, für ewig vor dem Angesicht des Vaters zu leben. Nichts und niemand kann sie uns wieder nehmen. Das Angesicht des Vaters, das uns zugewandt ist, gibt uns die Sicherheit und Geborgenheit, die uns die Furcht und den Schrecken der feindlichen Macht nehmen will. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Vers 8 heißt es, denn auf den Herrn vertraut der König und durch des höchsten Gnade wird er nicht wanken. So kann der König David im festen Vertrauen nach vorne auf die Pläne und Anschläge des Feindes blicken, im Wissen, dass sein Gott seinen Sieg über sie schon beschlossen hat. Die Erzfeinde des Volkes Gottes, die in Davids Zeit noch feindliche Könige und Heere Menschen aus Fleisch und Blut waren, sind eigentlich nicht Menschen, sondern die Mächte der Finsternis. Sie wollen uns nicht nur leibliche Schmerzen, Verletzungen, Leiden und Tod zufügen. Sie sind darauf aus, unseren geistlichen Tod zu bewirken. Sie wollen eine Scheidung zwischen uns und unserem Gott machen, wollen uns in die Sünde stürzen und darin festhalten. Sie wollen verhindern, dass es gelingt, dass Menschen aus ihrer Gefangenschaft der Sünde gerettet werden und ewiges Leben erhalten. Aber eben, davor fürchtet sich der König nicht. Er weiß, es wird ihnen nicht gelingen, weil der Vater ihm und den Seinen das Leben schon gegeben hat. Unser Vertrauen stützt sich darauf, dass unsere Segnungen, unser Heil und unser ewiges Leben nicht in unserer, sondern in Gottes Hand liegt. Wir sind und bleiben sicher, weil der große König selbst für uns gebetet hat. Wir können uns dazu das Beispiel von Petrus vor Augen halten. Der Herr sagte ihm voraus, dass er ihn verraten werde, was Petrus in seiner Selbstüberschätzung für unmöglich hielt. Aber dieser Fall würde nicht endgültig sein, denn der Herr sagt, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und so kam es, dass Petrus nach seinem Fall umkehrte. Er blieb nicht nur in seinem Glauben bewahrt, sondern wurde der erste Evangelist und Leiter der Kirche in Jerusalem. Auch Petrus richtet sein Vertrauen nach dem Vorbild des Psalms. Er weist uns an, auf das zu schauen, was der Herr gegeben hat, und stellt seinen Glaubenskampf, sein künftiges Handeln auf diese Grundlage. So heißt es im 2. Petrusbrief, dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Ebenso deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und so weiter. Das dankbare Blicken auf die Segnungen, die der Herr uns in Christus gegeben hat, gibt uns die Grundlage des Vertrauens, mit dem wir den Glaubenskampf aufnehmen. So können wir mit Psalm 16 beten: Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Aus dieser Perspektive sieht der König die wahre Größe der Feinde Gottes. Wer Gott in seiner Herrlichkeit und Allmacht gesehen hat, wer erkannt hat, welche Herrlichkeit er seinem König gegeben hat, kurz, wer erkennt, wie groß Gott ist, der sieht auch, wie klein seine Gegner in Wirklichkeit sind. Sie mögen für uns groß erscheinen, weil wir ja vor Gott auch klein sind. Aber nicht wir sind es, die die Feinde Gottes bekämpfen müssen, den Sieg über sie erringen müssen. Vers 9 spricht von Gottes Feinden, die seine Hand finden wird. Martin Luther sagt einmal, der Teufel ist Gottes Teufel. Er hat ihn gemacht und hat ihn in der Hand. Ebenfalls die Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen. Sein gerechtes Gericht über sie wird nicht ausbleiben. Einem Feuerofen wirst du sie gleich machen. Der Herr in seinem Zorn wird sie verschlingen und Feuer wird sie verzehren. Ihre Frucht wirst du von der Erde vertilgen und ihre Nachkommen aus den Menschenkindern. Haben sie auch Böses gegen dich geplant, einen Anschlag ersonnen. Nichts werden sie zustande bringen. Du wirst machen, dass sie den Rücken kehren, wirst deine Bogensehne gegen ihr Angesicht richten. Das Wissen darum ist einerseits tröstlich. Es gibt Gerechtigkeit. Die Bösen werden bestraft werden. Auch wenn es scheint, dass sie jetzt noch freie Hand haben. Die Gottlosen werden ins ewige Feuer der Hölle geworfen werden. Und auf der anderen Seite muss diese Tatsache auch unsere Sorge hervorrufen. Wir alle, auch wenn wir heute Christen sind, gehörten einst zu Gottes Feinden. In Epheser 2 heißt es: Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren verkehrenden Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wir sind nicht zu Gottes Freunden geworden, sind heute nicht auf der Seite des Königs, weil wir besser sind als die anderen, sondern, wie es in Epheser 2, Vers 8 heißt, aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Gnade ist es. Und diese Gnade Gottes sollen wir wünschen und erbitten für diejenigen, die heute noch seine Feinde sind. Christus, unser König, sagt: Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er rettete uns, die wir Feinde Gottes waren, indem er das Gericht über unsere Feindschaft selber auf sich genommen hat. Und so können auch die, die heute noch Feinde sind, überwunden werden durch die Gnade Gottes. Er kann die Feinde auch besiegen, indem er sie zu Freunden macht. Sie müssen nicht gerichtet werden, wenn sie an den glauben, der an ihrer Stelle gerichtet wurde. Darum ist unser Kampf unter der Führung des Königs die Verkündigung dieser Botschaft der Rettung vor dem Feuer des Gerichts. Hesekiel 33, sage zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Herr, wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Oder in Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das verkündigen wir. Darüber freut sich der König. Und das ist der Wunsch seines Herzens, den der Vater ihm gewährt hat. Darum singen wir mit dem Psalm das Lob Gottes als Gemeinde. Wie es heißt im letzten Vers, sei erhoben, Herr, in deiner Kraft. Wir wollen singen und spielen deiner Macht. Die Macht Gottes wirkte so, dass er uns vor unserer eigenen Feindschaft gegen ihn gerettet hat. Und dass er das letzte Gericht noch nicht herbeigeführt hat, damit noch weitere seiner Feinde zu Freunden gemacht werden können. Lasst uns den Herrn dafür loben und diese frohe Botschaft verkünden. Amen. Loben wir nun gemeinsam Gott mit Lied Nummer 366. Lobpreiset unseren Gott. 366.